Bevor es mit der Folge heute losgeht, erstmal ein kurzer Hinweis. Ihr hört die kostenlose Folge am Sonntag von Insert Moin. Jeden Sonntag veröffentlichen wir eine Folge der Woche, die dann frei für alle im öffentlichen Feed zu hören ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr uns jeden Tag hören. Wir senden und produzieren jeden Tag eine frische Folge mit Interviews, Blick hinter die Kulissen und natürlich auch Spiele-Reviews, News und alles, was dazugehört zum Thema Spielkultur mit vielen, vielen bunten Gästen aus der Branche und aus der Industrie. Zugang zu unseren Folgen erhaltet ihr auf patreon.com/insertmoin oder steadyhq.com/insertmoin. Für 5 Euro im Monat bekommt ihr dann Zugriff auf alle Folgen und natürlich auch rückwirkend auf alle Folgen in unserem Archiv. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr dort vorbeischaut und uns unterstützt und Backer und Supporter dieses Podcasts werdet. Es gibt aber noch eine zweite Möglichkeit, uns zu unterstützen, ohne dass es euch extra was kostet. Wenn ihr Amazon Prime-Kunde seid, weil ihr zum Beispiel den Videodienst dort nutzt oder den schnelleren Versand, dann habt ihr auch gratis ein Abo zu verschenken auf twitch.tv/insertmoin. Dort könnt ihr meinen Kanal abonnieren und hinterlasst dann 5 Euro, die euch Amazon quasi gratis schenkt dafür, dass ihr Amazon Prime-Kunde seid. Und von diesem Geld erhalten wir ungefähr die Hälfte, also rund 2,50 Euro, ohne dass euch Kosten entstehen. Das wäre großartig, wenn ihr dort mal vorbeischaut und einfach diesen Klick hinterlasst. Leider muss man den einmal im Monat erneuern, aber es wäre uns eine große Hilfe, wenn ihr uns auf diese Weise vielleicht zusätzlich noch unterstützen könnt. Vielen lieben Dank und jetzt viel Spaß mit der Folge. Wir hören uns gerne morgen wieder, wenn ihr mögt. Tschüss! Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin heute mit einer Papalapap-Folge. Entschuldigung, den musste ich bringen. Und dazu habe ich mir eingeladen den wunderbaren Andreas Gabe vom ZDF. Guten Morgen, Andreas.
Guten Morgen.
Du warst schon lange nicht mehr da, übrigens.
Das stimmt. Mea culpa, Asche auf mein Haupt. Das stimmt. Aber jetzt bin ich wieder da. Der Pappkamerad aus dem ZDF.
Der Pappkamerad, genau. Und wenn man dich schon, wir haben dich ja schon sehr oft hier im Podcast auch dabei gehabt, auch vor deiner Zeit. Und du bist bekanntermaßen ein Nintendo-Experte, kann man eigentlich schon so sagen. Also gerade Nintendo-Themen waren schon immer so deins. Und deswegen ist es heute eigentlich prädestiniert, mit dir über Nintendo Labo zu sprechen, beziehungsweise genauer über das VR-Kit, was jetzt rausgekommen ist. Über Nintendo Labo haben wir gar keinen eigenen Podcast gemacht. Nintendo Labo ist natürlich dieses Nintendo-Modul, nenne ich es jetzt mal, bei dem man aus Pappe sich verschiedene Gimmicks zusammenbaut und dann die Switch dort reinsteckt und dann kleinere Spielchen hat. Und das VR-Kit ist jetzt eine, ich glaube, die dritte Ausgabe dieser Labo-Edition, ja, wenn ich mich richtig
erinnere. Die vierte.
Die vierte sogar schon.
Die vierte, ja.
Genau. Kurz zur Erklärung, warum wir noch keinen Cast dazu hatten. Ich hatte mir das überlegt und angeschaut, auch bei Nintendo eben auch schon mal ausprobiert auf der Messe und dann so überlegt, so naja, meine Kids sind jetzt irgendwie 15 und 13, ich glaube, das ist nicht mehr das Richtige für mich. Dann haben sie mal danach gefragt, kaufen wollte ich es mir dann aber auch nicht und dann dachte ich, nee, ich warte jetzt mal noch ein bisschen ab, bis es vielleicht günstiger wird. Und dann wurde das VR-Kit angekündigt und jetzt, da waren meine Söhne richtig scharf drauf. Die haben die ganze Zeit gefragt, Papa, wann kommt das VR-Kit? Du kriegst es doch bestimmt von Nintendo schon früher. Wann kommt endlich VR-Kit? Da waren sie dann richtig heiß drauf und deswegen haben wir uns jetzt das Nintendo Labo VR-Kit angeschaut. Vielleicht magst du noch mal so ein bisschen sagen, du hast auch einen Sohnemann, gell?
In der Tat, der ist 10 und hat eben sehr interessiert verbringt eben viel Zeit mit Videospielen natürlich und war auch sehr interessiert an Labo schon vom ersten Kit an und also war natürlich auch ein Grund, warum ich relativ früh eben auch Labo intensiv ausprobiert habe. Ich habe sehr intensiv über Labo berichtet, damals im ZDF natürlich auch, weil für ein General Interest Medium, wie das ZDF 1 ist, sind solche Geschichten natürlich immer was Besonderes. Wenn da auf einmal Videospiele, die bisher immer so als Widerspruch zu echtem Spielzeug verstanden wurden, auf einmal in diese echte Welt hinein erweitert werden und eben so eine, also das klingt jetzt so ein bisschen philosophisch, aber das darf man ruhig so betrachten, finde ich. Wenn eben diese zwei Welten auf einmal verschmelzen. Und ich glaube, das war auch ganz bewusst von Nintendo so gewünscht, dass man das so auffasst. Also das fand ich eine ganz spannende Sache und wir haben sehr umfassend drüber berichtet. Allerdings auch, und das sage ich auch gleich dazu, relativ kritisch, aber ich glaube, da kommen wir im zweiten Punkt drauf. Also erstmal ist ganz wichtig, sich vorzustellen, das sind flache Bastelbögen, die in einem großen, breiten und tiefen Karton ausgeliefert werden, wo bestimmte Teile vor ausgestanzt sind, die man dann selber nochmal so rausdrückt und nach einer sehr, sehr exakten und von Anfang bis Ende komplett durchanimierten Anleitung, Videoanleitung, dann in Teilen zusammenbastelt und diese Teile dann zusammensetzt.
Ja, und das ist wirklich gewohnte Nintendo-Qualität. Bei der ersten Ankündigung dachte ich so, wie, die verkaufen mir jetzt für 80 Euro einen Karton mit Pappe. Aber wenn man das dann mal auspackt, man muss ja wirklich wortwörtlich ein Unboxing und ein Inboxing sozusagen betreiben, wenn man dieses Spiel auspackt. Bevor man überhaupt loslegen kann, stehen einige Stunden Arbeit an. Also, und das ist wirklich nicht untertrieben. Wir hatten jetzt hier das volle VR-Kit mit, wie viel sind es? Glaube ich, 5 oder 6 verschiedene Bausätze insgesamt, gell? Die da drin sind. Und so in der Größenordnung waren die anderen Kits ja auch. Da baut man schon pro Kit zwischen einer halben bis zu 2 Stunden braucht man pro Bastelanleitung, pro Satz.
Ja, also warte mal, das aufwendigste, die Kanone, ich, bisher der Blaster. War der jetzt in dem VR-Kit, im Zweier. Das Zweier war ja im Grunde genommen nur der Roboter, ein Roboter-Kit. Und für dieses Kit brauchte man, glaube ich, über 3 Stunden. Also das variiert sehr stark. Und sie haben es aber wirklich geschafft, das überraschend spaßig zu machen, dieses Zusammenbauen. Total. Also das war auch schon immer Nintendos Versuch, das Zusammenbauen dieser Labo-Kits auch wirklich Teil des Spielspaßes zu machen und nicht nur als reine Vorbereitung zu sehen.
Absolut, das meine ich auch mit der gewohnten Nintendo-Qualität. Also man merkt da wirklich die Ursprünge von Nintendo, dass sie eine Spielzeugfirma sind und sich auch immer schon als solche verstanden haben. Wirklich vom Ausstanzen des Kartons bis zum Zusammenkleben und zum Zusammenstecken, man muss ja nicht kleben, ist da wirklich großer Spaß dabei und das haben wir auch sehr genossen. Also auch meine großen Kids hatten da sehr viel Spaß dabei. Wir haben uns dann immer so, ja, du spulst vor und dann baue ich und dann knickt man und allein diese Geräusche, wenn man dann diese Animation sieht, hier so knicken und da falten und dann steckst du das da rein und dann ist es auch alles so interaktiv gemacht. Also wenn man zu zweit oder zu dritt das zusammenbaut, dann kann eben einer dafür die Anleitung sorgen, erklärt dir dann so ein bisschen, und jetzt brauchen wir dieses Teil, dann sucht der andere schon mal die Teile raus und es ist auch alles wirklich sehr hochwertig. Also dieser Karton, man kann eigentlich auch nichts falsch machen und das Zeug ist unfassbar robust auch. Also auch für jüngere Kinder dürfte das, glaube ich, kein Problem sein, da Spaß zu haben beim Zusammenbauen, oder? Das hast du ja wahrscheinlich auch hautnah erlebt.
Ja, also ich würde schon sagen, Pappe ist natürlich immer noch Pappe und dessen muss man sich bewusst sein. Also bestimmte Teile werden bei hoher Beanspruchung doch irgendwie mal krumm und schief und kriegen eine Delle und so. Das ja, aber sie werden eigentlich in der Funktionsweise nicht oder kaum eingeschränkt und soweit ich weiß, hat Nintendo auch ein relativ großzügiges Programm, großzügig bei Pappe kann man auch großzügig sein, dass bestimmte Teile eben auch nachgeliefert werden oder dass man sich bestimmte Teile aus dem Internet sozusagen ein PDF runterlädt, das eben auf Pappe aufklebt und sich das dann ausschneidet. Also man im Allgemeinen kriegt man sozusagen Ersatzteile hinterher, Das ist relativ hochwertig dafür, dass es Pappe ist, muss man schon sagen.
Und man braucht wirklich nichts, man braucht keine Schere, keinen Kleber, man kann wirklich das Ding irgendwie, wir hatten es jetzt an Ostern mitgenommen zu den Schwiegereltern, ausgepackt und hatten wirklich stundenlang Spaß damit und nicht wie so bei anderen Bausätzen ist es ja manchmal so, jetzt besorge dir noch diesen Spezialkleber und dieses Teppichmesser und diese Unterlage und dann brauchst du noch diese Knöpfchen und so weiter, nichts dergleichen. Selbst so coole Kleinigkeiten sind dabei, wie eben mal so verstärkende Aufkleber oder so, die dann bestimmte labilere Stellen irgendwie Glätter machen zum Beispiel, damit sie besser ineinander stecken. Und auch mechanisch sind die Dinger wirklich beeindruckend. Also jetzt bei diesem Labo VR-Kit, da ist dieser Vogel dabei, der wirklich so bewegliche Flügel hat. Weißt du, dieser Vogel, den man da in den Hintern guckt, gefühlt. Ja. Dann so ein Elefantenkopf.
Ich werde das nie wieder spielen können,
Genau. Ich schaue dem immer in den Hintern, diesen Vogel. Dann ein Elefantenkopf mit so einem beweglichen Rüsselarm, bei dem dann auch so Reflektoren angebracht werden müssen, damit der Gyrosensor das irgendwie richtig misst. Also das ist so dermaßen ausgeklügelt und die Pumpgun, die ist ja wohl die absolute Krönung, oder? Also wir konnten uns das Grinsen überhaupt nicht mehr aus dem Gesicht streifen, weil wir so lustig da, wir saßen da bei der Oma auf dem Drehstuhl und haben mit dieser Plastikknarre vor unserer Nase rumgeballert. Das war wirklich sehr amüsant.
Papp, ne? Wenn, ja. Papp, ja. Ja, absolut. Nee, wir auch. Das war auch das, was wir gleich gebaut haben. Ich muss gestehen, die anderen Teile aus dem Set haben wir hier zu Hause nicht gebaut. Ich war aber vor einiger Zeit bei Nintendo hier in Frankfurt und habe dort eben alle Teile fertig aufgebaut, schon inspizieren können. Ganz interessant ist auch so ein Fußpedal, das einem... Ne?
Das sieht aus wie so ein Schlagzeug von so einem Schlagzeuger, so ein Fußpedal mit so einem großen Fächer obendran eigentlich, ja.
Ja, genau, ja. Also da sind schon sehr lustige, nette Sachen dabei, die unter dem Strich, glaube ich, alle aussagen, wir wollen nicht mit diesen hochwertigen VR-Kits von eben PlayStation oder eben Oculus oder HTC mithalten, sondern wir wollen wirklich einen sehr, sehr verspielten und sehr, sehr niedrigschwelligen Einstieg bieten. Ja, und wenn man das daran misst, glaube ich, insgesamt, so als sozusagen kleines Vorabfazit, glaube ich, funktioniert das schon ganz gut mit gewissen Einschränkungen, die aber auch für Labo insgesamt gelten.
Ja klar, ich meine, die Google Cardboard VR-Brille, die heißt ja auch schon Cardboard, das heißt ja auch nichts anderes als Pappe. Und auf dem Niveau, sogar eine Stufe drunter, würde ich fast sagen, bewegt sich das. Ja. Also kommen wir mal zu dieser VR-Brille, da ist ja auch ein kleines Bastelkit eben für diese VR-Brille dabei. Die eigentlichen Linsen, die kann man natürlich nicht aus Pappe bauen, die liegen tatsächlich wirklich einfach so als fixer Schacht irgendwie bereit und dann baut man sich so einen Brillenadapter drumherum auf, zieht dann die Folie ab und dann hat man wirklich einfach im Prinzip genau das, was ihr schon kennt von der Google Cardboard, wo man das Handy reinsteckt, aber statt dem Handy schiebt man dann vor die Linsen eben die Switch ohne die beiden Joy-Cons. Und dann gibt es eben eine Taste, die dann aus einem Bild zwei macht und dann hat man eben auf den Linsen dieses jeweilige Bild für das linke und das rechte Auge. Und dann merkt man da auch schon an der Stelle, sie können überhaupt gar nicht mit den anderen Sachen konkurrieren, weil du dir dieses Gerät immer direkt vor die Augen halten musst. Also beide Hände sind ja immer irgendwie beschäftigt damit, diese Brille zu halten oder diese Linse zu halten mit der Switch, weil es gibt kein Headset-Mount oder irgendwas, wo du dir das um den Kopf schnallen kannst. Also eine ganz andere Kategorie von VR.
Genau, auch allein deshalb glaube ich, weil sie gar nicht wollen, dass man das längere Zeit am Stück spielt, sondern eben wirklich nur kurze Spielerlebnisse. Darauf sind eben auch die Spiele abgestimmt. Genau, das ist auch aber auch gar nicht, wenn man jetzt vielleicht etwas verwundert ist, VR ohne irgendwie ein Band, was es hält, wie soll das gehen? Das ist tatsächlich relativ gemütlich oder ist relativ natürlich die Haltung, wenn man jetzt zum Beispiel Waffe eben nimmt, diese Shotgun kann man es im Grunde genommen nennen, man zieht eben sozusagen, man hält die mit, als Rechtshänder mit der linken Hand hält man so einen Schlitten unter der Waffe, den man eben nach hinten zieht, um zu laden, mit der rechten Hand hält man eben einen Griff nahe sozusagen am eigenen Körper mit einem Trigger, den man dann bedient. Und eben die eigentliche VR-Labo-Verpackung, in der drin eben, wie du sagtest, die Switch steckt, die hält man sich dann eben, die ist so gebaut, dass man sie sich automatisch relativ natürlich eben so direkt vor die Augen hält und eben da so reinschaut. Damit, ich sag mal so, was würdest du sagen, so eine 10 Minuten, Viertelstunde kann man damit ohne Probleme sich schon beschäftigen und dann sollte man mal jemand anderes dran lassen.
Genau. Die Spiele sind auch so konzipiert, dass die Runden meistens nicht länger als ein paar Minuten dauern, sodass man eben auch, da ist so ein Spiel dabei mit der Pumpgun, wo man so Früchte ansaugt und dann auf so Nilpferder schießt. Und das hat man hat immer einen Schuss, ist so ein bisschen so ein taktisches Spielchen und dann wechselt man die Brille auch immer hin und her. Also das ist dann wirklich eine Sache von ein paar Sekunden. Und wenn man mit dem Vogel rumfliegt, dann hält man sich das ja auch direkt vor die Nase. Da kann man schon ein bisschen mehr Zeit verbringen. Aber spätestens bei den zwei Elefantenspielen, da werden einem die Arme einfach auch lahm. Also man bewegt dann den anderen Arm immer wie so eine Posaune, würde ich es jetzt mal bezeichnen. Der Rüssel ist so ein bewegliches Pappset und dann macht man so Tröd quasi so vor, zurück und hat dann so 3D-Spielchen, kommen wir vielleicht gleich nochmal dazu. Aber da werden einem die Arme auch einfach lahm, wenn man das länger als eine Viertelstunde spielen will. Das geht einfach gar nicht. Bei den anderen VR-Sachen natürlich genauso. Da sind noch so ein paar kleine Gimmick-Spielchen dabei, wo man, keine Ahnung, mit dem Bumerang wirft oder als Frosch in die Höhe hüpft oder so. Das sind auch Sachen, die machen nicht länger als 10 Minuten Spaß, ehrlich gesagt. Also das muss man schon auch dazu sagen. Das sind keine VR-Experiences, die man auch wirklich länger genießen würde wollen. Deswegen ist auch die Sache mit Motion Sickness wahrscheinlich überhaupt gar nicht relevant. Bei uns ist auf jeden Fall nichts aufgetaucht, bis auf vielleicht der Vogel, wenn man sehr empfindlich ist.
Ja, also ich würde schon sagen, es ist deutlich unruhiger als jetzt PSVR. Das spiele ich sehr, sehr oft und bin auch sehr begeistert von der PSVR. Es ist deutlich unruhiger, weil es halt einfach, weil man merkt doch die technischen Beschränkungen der Switch. Die sind einmal auf die Auflösung bezogen. In dem Handheld-Modus hat das Gerät ja 720p. Es ist auch eben auf die Framerate bezogen, die ist es ist einfach nicht hoch, die Auflösung und die Bildrate sind doch eben relativ gering und das spürt man eben auch an einigen Spielen. Ich finde vor allem eben bei dieser Ballerei neben so Früchte ansaugen und so Nintendo-typischen Sachen gibt es aber auch eben richtige Ballerspiele, sag ich mal. Man ballert so auf komische pinke Aliens in so einer Stadt.
Also immer noch in der kindergerechten Optik, aber ja.
Ja, und natürlich und so als Rail-Shooter eben, dass man sich auf das eigentliche Schießen konzentrieren kann. Aber eben schon, also es macht schon sehr, sehr viel Spaß. Es wird also auch die Wumme wird auch ausgespielt, sag ich mal, in verschiedensten Angeboten, spielerischen. Aber was wirklich mir, wo ich persönlich die technischen Limitierungen eben deutlich merke und wo es auch mir irgendwie, wo es einfach anstrengend wird, das Spielerlebnis, das ist, wenn man schnell von einer Position zur anderen wechselt. Also wenn man eben
den Kopf schnell dreht oder so.
Also das Ganze, diese ganze Apparatur eben schnell eben zur Seite, nach oben oder nach unten eben bewegt, dann verwischt wirklich alles und bis sich dann das Bild eben kurz wieder stabilisiert hat, wenn man eben an einem Ruhepunkt eben angekommen ist, wenn man das wieder ruhig hält. In diesen Wischbewegungen, das finde ich halt relativ unangenehm und das sorgt bei mir dafür, dass ich auch wirklich nicht länger als ein paar Minuten spielen will. Und dann ist Nintendo natürlich auch wieder Nintendo. Das, was sie seit 2006 mit der Wii machen, glaube ich mindestens, es kommen halt auch regelmäßig Botschaften, hey, hast du nicht langsam genug gespielt? Mach doch mal eine Pause. Das ist, da streichen sie dir auch immer noch aufs Butterbrot, ne?
Ja, ja. Aber es ist auch völlig gerechtfertigt, gerade weil du dir das Ding natürlich auch so nah vors Gesicht hältst, auch für die Eltern natürlich, die Bedenken haben, dass die Kinder da jetzt das Display so nah vor den Augen haben. Wir wissen ja, man kriegt viereckige Augen von Displays.
Absolut,
Haben meine Oma schon gewusst. Also die wird immer recht.
Kennt ihr nicht Mattscheiben Milli, das großartige Lied vom Grips-Theater aus Berlin? Das habe ich in den 70ern schon gehört.
Allein zu Haus und steht den ganzen Tag immer geradeaus. Ihre Augen blicken milchig und ein bisschen blöd und sind schon fast so eckig wie ein Fernsehgerät. Das ist Mattscheiben-Milli. Oh, Mattscheiben-Milli, die es dann lebt, wenn sie vom Fernseher klebt.
Also wie gesagt, kurze Dosen, dann ist es einigermaßen vertretbar. Und ich finde auch die Spiele von den neuen großen Spielen, die dabei sind, funktionieren auch die am besten, die statisch sind. Also die, bei denen man sich sehr viel bewegt und sehr viel rumschwenkt mit dem Kopf, die funktionieren auch deutlich schlechter. Also das muss man schon auch dazu sagen. Aber sie haben es geschafft, eben das so gerecht dem Gerät anzupassen, diese kleinen Spielchen. Von der Grafikleistung, das ist alles sehr reduziert. Also wirklich sehr reduziert. Das ist halt wirklich wenig Texturen, grobe 3D-Objekte. Das merkt man schon, dass da die Switch extrem an ihre Leistungsgrenze kommt durch das Splitten des Bildes. Das ist schon sehr, sehr deutlich spürbar. macht aber in den guten Momenten wirklich nicht viel aus. Ich meine, die Auflösung könnte tatsächlich besser sein, wenn man jetzt halt Oculus gewohnt ist und PSVR. Ja. Man sieht dieses Gitternetz, dieses VR-Gitternetz, das ist schon, also man kann wirklich durch die Pixel durchgucken, gefühlt. Das ist schon ein bisschen ärgerlich.
Ja, also ich finde, am deutlichsten wird das bei Super Mario Odyssey, was jetzt seit ein paar Tagen durch ein Update eben auch kompatibel ist mit dem Labo VR-Kit. Dafür gibt es spezielle Missionen, ich weiß gar nicht, wie viele waren es, 4 oder 5 oder sowas, spezielle sowas, Level, ja, die man so spielen kann. Und das habe ich vorhin noch ausprobiert schnell. Und da muss man sagen, also wenn, da ist sozusagen die Kamera in einer fixen Perspektive und man läuft dann sozusagen von diesem Kamerapunkt eben weg. Man hätte sich ja auch nicht für eine FPS-Perspektive entscheiden können bei so einem Jump'n'Run wie Mario Odyssey, das wäre nicht gegangen. Also hat man sozusagen einen starren isometrischen Blick und man läuft eben dann von der Kamera weg. Und wenn Mario am anderen Ende dieses begrenzten Levels ist, ja, dann siehst du Mario etwa so, wie wir Mario auf dem NES gesehen haben, nämlich mit wirklich also sehr, sehr wenigen Bildpunkten dargestellt.
Da wie muss steuert man denn Mario dann eigentlich überhaupt? Man hat doch mit beiden Händen dann die Switch im Gesicht. Mit was steuert man dann?
Das ist eine ganz interessante Lösung, die auch also überraschend unanstrengend ist, wenigstens für ein paar Minuten. Man hat an der Seite dieses Pappgebildes, in dem die Switch steckt, da tut man die Joy-Con seitlich wieder dran. Und dann hält man an den Joy-Con die Brille und hat dann ja eben die beiden Analog-Sticks in der Hand und steuert es so. Das klingt erstmal so furchtbar, weil man denkt, ja, jetzt habe ich irgendwie meine Hände direkt neben meinen Ohren. Aber das geht überraschend gut. Also das war nicht das Problem. Das Problem war tatsächlich für mich einfach, das ist die Auflösung und man muss dann eben, ihr kennt ja diese, bei Mario Odyssey gibt es ja immer diese bunten, regenbogenfarbigen Notenschlüssel. Wenn man durch die durchläuft, muss man eine bestimmte Anzahl von Noten in einer bestimmten Zeit einsammeln, um dann einen Stern oder irgendwie eine Belohnung zu bekommen. Und da gibt es eben mehrere solche Notenschlüssel. Und das ist sackschwierig, diese Teile in VR einzusammeln. Weil, ja genau, du weißt, du hast keine vernünftige Tiefenschärfe. Und also das habe ich 3-4 Mal probiert.
Aber im Grunde sollte es ja theoretisch bei einem guten VR, also bei Astro, mich erinnert das jetzt ja an die Perspektive von Astrobot zum Beispiel.
Ja.
Und da funktioniert es ja richtig gut. Also eigentlich sollte es ja einfacher sein, 3D-Objekte im Raum in einer 3D-Ansicht auch zu treffen.
Natürlich, aber Astrobot, also da muss man auch ganz klar sagen, also das ist überhaupt kein Vergleich. Astrobot ist ein großartiges Spiel mit einer großartigen Hardware, die dann natürlich auch das ein Vielfaches kostet von dem, was Labo kostet. Ja, also da ist, glaube ich, ich habe so ein bisschen das Gefühl, sowas wie eben Super Mario Odyssey, diese Levels, die sind mehr so ein bisschen Proof of Concept, wenn ich mal so einen Fachbegriff reinstreuen darf.
Ich weiß, was du meinst, aber warum veröffentlicht man solche Proof of Concepts, wenn sie klar zeigen, dass es diese Hardware nicht dafür gemacht worden ist? Verstehst du, was ich meine? Das ist ja das Gleiche wie bei Zelda. Zelda hat jetzt auch so einen VR-Modus bekommen. Das heißt, du kannst auch mit der Labo-Brille komplett Zelda Breath of the Wild in VR spielen, wo Nintendo selber dazu schreibt, das sollte man nicht tun. Also warum veröffentlicht man dann diese beiden Versionen, wenn die so unbefriedigend sind?
Ja. Haben Sie das so klar gesagt? Erstmal eine Rückfrage.
Die haben dazu geschrieben, man sollte, wenn man das macht, sich auf bestimmte Momente konzentrieren, wenn man in Zelda eben zum Beispiel jetzt auf einem Aussichtsturm steht, dann mal kurz die VR-Taste drücken, das Labo aufsetzen und quasi durchgucken, um die Aussicht zu genießen oder mal irgendwie in einem Dungeon sich umzuschauen, aber nicht länger damit zu spielen. Und das hat Nintendo selbst dazu geschrieben.
Ja, eben dieses, genau, nicht länger spielen, ja. Ja, das ist eine gute Frage. Warum sollte man das tun? Ja, also ich glaube, das ganze Labo-Unterfangen, dieses ganze Projekt mit eben jetzt dem 4. Kit inzwischen, soll, genau wie du am Anfang gesagt hast, soll eine Brücke schlagen zu den Anfängen der Firma Nintendo. Wer das grob nicht weiß, und ich denke, viele Leute haben das nicht auf dem Schirm, Nintendo ist eine Firma, die wurde 1889 gegründet, also im 19. Jahrhundert, muss man sich mal überlegen. Hat Spielkarten gemacht am Anfang, erst spezielle asiatische Spielkarten, diese Hanafda-Karten. Und dann aber auch relativ bald klassische Karten, also eben diese üblichen, wie nennt man das, diese üblichen westlichen Spielkarten, sehr früh eben auch schon in Zusammenarbeit mit King Features Syndicate, mit Disney, um eben Mickey Mouse, Donald Duck und Popeye und solche Figuren draufzubringen. Und haben dann irgendwann in den 60ern, 1960er Jahren, dann haben sie ja eben sich groß, breit aufgestellt mit verschiedenem Spielzeug. Und an diese Spielzeugideen, die sie damals eben hatten, so einen komischen Greifarm aus Plastik zum Beispiel, und aber auch an diese Spielkarten, da findet man in Labo schon seit dem ersten Kit ganz deutliche Anspielungen darauf, teilweise auch deutliche Visualisierungen. Und ich glaube, sie wollen einfach genau das sagen, was du am Anfang schon so ganz kurz angerissen hast. Wir sind eine Spielzeugfirma. Guck doch mal, was wir alles machen. Und da ist sozusagen diese Erweiterung von Videospielen wieder in den echten Raum mit echtem haptischen Spielzeug. Das ist einfach ein Statement, ein ganz starkes Statement, womit sie sich auch von den anderen absetzen.
Ich meine, es gelingt ihnen ja auch. Das Labo VR-Kit ist ja auch cool. Das macht ja auch wirklich Freude und Spaß. Nur diese zwei Patches für die zwei großen Vorzeigetitel, Odyssey und Breath of the Wild, die hätte es meiner Meinung nach nicht gebraucht, weil die zeigen halt wirklich die Schwächen auch dieses Systems. Es ist ein gutes Unterfangen. Ich bin da auch ganz bei dir. Ich finde nur, dass die Dauer, wie lange man damit Spaß hat, die lässt doch schon arg zu wünschen übrig.
Ja,
also aber das Ding, wir haben 5 Stunden gebaut, dann haben wir vielleicht 1 Stunde gespielt und seitdem liegt's brach. War das bei euch anders? Also jetzt nicht nur speziell bei VR, sondern generell bei Labo? War das bei deinem Sohn, hat der öfter darauf zurückgegriffen, auf die Sachen?
Nee, durchaus nicht, finde ich. Und das habe ich damals, als Labo ganz frisch war und ich, wie gesagt, auch relativ breit gestreut eben Berichte gemacht habe, habe ich auch relativ deutlich damals schon davor gemahnt, überlegt euch doch bitte mal, welches großartige Konsolenzubehör, also richtig so Peripherie, es gab in der Vergangenheit und wie lange das für euch attraktiv blieb. Der Angel-Controller, das Wii Fit Balance Board, was fällt dir noch ein? Großes
jetzt nur den Nintendo-spezifisch? Oder?
Nö, grundsätzlich. Das kann auch, gab ja auch solche Sachen für PlayStation.
Der Aim-Controller bei PlayStation zum Beispiel, ja.
Ja, absolut. Genau. Also das waren doch zu großen Teilen wirklich ganz tolle Ideen mit ganz tollen Spielerlebnissen. Ja.
Guitar Hero und so, natürlich, klar.
Ja, solche Sachen super,
das absolut. Das DJ-Pult.
Großartig. Ich habe hier irgendwo das blöde Schlagzeug noch rumstehen. Genau, ja. DJ Hero mit diesem Teil. Also das hat sogar ein guter Bekannter von mir in England entwickelt. mit dem war ich ein Studienkollege von mir. Das waren alles tolle Sachen. Aber nach so einem halben Jahr spätestens war es irgendwo in der Box verstaut und man ärgerte sich darüber, dass es so viel Platz wegnimmt. Und das Gleiche gilt natürlich für Nintendo Labo. Die einzelnen zusammengebauten Sachen sind teilweise sehr groß, nehmen viel Platz weg. Mit dem VR-Kit hat Nintendo zum allerersten Mal jetzt wenigstens den Versuch unternommen, an diese Phase zu denken, nämlich, dass man eben bestimmte Kits wieder abbauen kann. Nicht komplett, das ginge nicht, aber eben so bestimmte Teile eben abnehmen kann, dass man es leichter verstauen kann.
Gerade das Fußpedal, ich weiß überhaupt nicht, wohin damit, ehrlich gesagt. Ja. Das ist riesig, das Ding.
Ja, absolut. Ja, nee. Also nachher hat man dann irgendwie wirklich viele große Plastikwannen oder Kartons oder sowas, in denen man das verstaut. Also Kartons mit Karton drin. Ne? Und ob man es wirklich regelmäßig benutzt, ist eine Frage. Also man muss dazu sagen, um nochmal die Vision der Firma aufzuzeigen, der Slogan für Labo heißt schon immer Build, Play, Create. Und das, so vermarktet Nintendo das. Also erstmal, das Bauen ist Teil des Spielerlebnisses. Das Spielen ist sozusagen nur das mittlere Spielerlebnis. Am Ende steht das selber schaffen. Was die alle Labo-Kits durchaus interessanter macht, als man jetzt vielleicht mal so denkt, ist eben eine, ich weiß gar nicht, wie heißt der Spielmodus überhaupt? Das muss ich gestehen, weiß ich nicht genau. Also so ein Erschaffer-Modus, wo du wirklich, wenn du das mit viel Engagement betreiben würdest, wo du wirklich also extrem viel selber programmieren kannst und diese verschiedenen Tasten, Knöpfe, Drehrädchen an diesen verschiedenen Labo-Sachen miteinander kombinieren kannst. Du kannst sogar eigene Labo-Ideen bauen und das will Nintendo uns eben auch, also vor allem den Tüftlern unter uns, eben auch verkaufen. Das sei auch ganz wichtiger Bestandteil der Labo-Idee. Aber wenn wir jetzt ein klein bisschen zynisch sind und kritisch und vor allem natürlich auch deinen, in dem Fall unseren Zuhörern, jetzt einen guten Ratschlag an die Hand geben wollen, wenn es darum geht, kaufe ich mir das jetzt oder nicht, dann müsste man jetzt ehrlicher sagen, zu den drei Verben gehört noch ein viertes dazu.
Recycle.
Ja, genau. Nee, oder einfach irgendwo stow away oder so, ne?
Oder wait for sale vielleicht. Ne? Nee, ja, also genau, ich weiß, was du meinst. Ja. Diese Grundidee mit diesem Create ist natürlich gut. Ich meine, es haben so Sachen wie Lego, hat es ja perfektioniert einfach. Da stimmt es ja auch. Man kauft sich ein Lego-Set, auch wenn es jetzt irgendwie ein fertiges Raumschiff-Set ist, kann man mit den Bestandteilen ja immer noch was machen. Und so Spiele wie Minecraft haben das ja auch eben gezeigt, dass man eben mit diesen Kreativbaukästen, auch bei Fortnite gibt es ja so einen Kreativbaumodus und solche Geschichten. Das funktioniert in vielen Spielen ja schon ganz gut. Bei Labo sehe ich den nicht so wirklich, dass der so richtig funktioniert. Ich habe auch nicht wahrgenommen, dass der jetzt groß Relevanz gefunden hat. Also, dass da jetzt irgendwie sowas wie eine Labo-Community daraus entstanden ist, die neue Labo-Ideen entwickelt oder sowas, ist mir jetzt so in der Form noch nicht begegnet. Und ich glaube, dafür ist es auch ein bisschen zu komplex, ehrlich gesagt.
Ja, also ich denke schon, dass das für einige wenige Tüftler eine ganz tolle Sache ist, weil sie auch wirklich unglaublich viel Detail erlaubt, ganz viel Ideenreichtum.
Ich kann mir das gut vorstellen, jetzt als Lehrer vielleicht zu verwenden mit so einer Klasse oder so, weißt du, dass man so verschiedene Projekte da macht und dann so ein bisschen in die Programmierung einfügen kann.
Ja.
Sowas einführen kann. Sowas könnte ich mir gut vorstellen, ja.
Absolut. Es führt ganz toll an Informatik ran, an Programmierung, weil es eben auch ganz viel Logik enthält, wenn man eben zwei Kästen miteinander verbindet, ja. Mhm. Also wenn der Knopf gedrückt wird, dann sozusagen ziehe ich eine Linie zu einem Kasten, dann vibriert der rechte Joy-Con zum Beispiel. Klar, absolut, das ist toll, aber die meisten Nutzer werden, glaube ich, nicht von Play großartig zu Create wechseln, weil es ihnen doch letztlich auch zu kompliziert ist und oder zu aufwendig, sich da auch reinzufuchsen. Ich habe da auch mal so ein bisschen mit rumgespielt und ich war sehr beeindruckt mit den Möglichkeiten, die man auch gleich, wo man gleich realisiert, was man damit alles programmieren kann. Aber ich habe nicht die Zeit, das wirklich effektiv zu nutzen.
Ja klar, aber es gibt Leute, die bauen den Notre Dame mit Lego nach, mit Streichhölzern oder in Minecraft. Also die werden sicherlich auch die Notre Dame. Entschuldigung, ich muss mich korrigieren. Ich habe immer der Notre Dame gesagt in der letzten News-Folge. Die Notre Dame natürlich. deswegen wird es da sicherlich auch Leute geben, die das nutzen. Aber das war ja unser Punkt für Leute, die die Tagline lesen, wird das wahrscheinlich am wenigsten relevant sein. Wenn man Bock hat auf dieses Pappe zusammenbauen, ein bisschen gemeinsam quasi zusammen Spaß hat und das baut und dann eine Stunde damit rechnet, das zu spielen, dann kann man sich die Nintendo Labo Sachen angucken. Für ohne Kinder, ja, würde ich sagen, ist es irrelevant. Deswegen habe ich ja auch das erste Labo irgendwie übersprungen. Selbst als VR-Enthusiast muss ich sagen, ist schon ganz witzig gewesen, aber nichts, was mich länger als eine halbe Stunde irgendwie interessiert hätte, als es dann zusammengebaut war. Also auch, wie wir schon gesagt haben, diese Brille ist nicht arg viel besser als eine Cardboard, die man irgendwo überall hinterhergeschmissen kriegt als Werbegeschenk. Muss man nicht unbedingt gesehen haben, selbst wenn man sich auch irgendwie für VR interessiert, sind da jetzt auch keine großartigen neuen VR-Ideen dabei, die man irgendwie unbedingt gesehen haben muss, meiner Meinung nach.
Ja, absolut. Ich denke auch, das ist etwas, was wir alle sehr wohlwollend zur Kenntnis nehmen sollten, dass Nintendo Labo nach durchaus schleppenden Verkäufen weiterführt und dann eben mit diesem VR-Kit auch nochmal in eine ganz andere Richtung eben öffnet. Aber ich würde bei jedem der sich überlegt, überhaupt ein Labo-Kit zu kaufen, würde ich erstmal so ein bisschen mahnen und den überlegen lassen, glaubst du wirklich, dass du das länger als 3, 4, 5 Monate benutzen wirst?
Wenn überhaupt, ja.
Wenn überhaupt, genau. Also überlegst dir nochmal, es ist Pappe und damit natürlich irgendwo ist der Verschleiß vorprogrammiert und zweitens, es ist eben Peripherie und Zubehör und das lehrt die Erfahrung und auch die Erfahrung mit Labo-Kit 1 bis 3. Wenn man es erstmal aufgebaut hat, wenn man es erstmal nutzt, nach wenigen Monaten liegt es irgendwo und sammelt Staub.
Ja. Mein Pro-Tipp ist, wenn ihr Patenonkel oder Patentante seid, schenkt es eurer Nichte, euren Neffen, euren Patenkindern, Schwestern, Geschwisterkindern, wie auch immer. Dafür eignet sich das perfekt. Ja? Auf irgendeinen Verwandtschaftsbesuch, das Nintendo Labo VR-Kit mit dem nur den Blaster. Also es gibt ein großes Kit mit allen Modulen und es gibt den rein, das Basispaket, da ist nur der Blaster drin und die Brille. Der kostet dann auch nur die Hälfte und das ist für 40 Euro dann relativ erschwinglich im Vergleich. Und da seid ihr, glaube ich, der oder die Tante des Monats. Und dann habt ihr auch den Spaß, könnt zusammen mit den Kids das zusammenbauen und dann habt ihr auch nicht das Recycle-Problem, weil dann liegt der Müll nämlich bei euren Verwandten. Genau. Also das ist mein Pro-Kit. Ich werde es jetzt auch bei der Schwiegermutter nächstes Mal mitnehmen und dann dort schön liegen lassen und Anführungszeichen vergessen, sodass wir jedes Mal, wenn wir dort sind, dann wieder ein bisschen in den VR-Modus eintauchen können.
Ja, gute Idee. Vielleicht gucken wir noch kurz auf Verkaufszahlen, denn das Interessante ist, wie gesagt, die Labo-Kits 1 bis 3 haben sich relativ bescheiden verkauft. Ich habe vorhin noch mal gestöbert und will natürlich für dich einigermaßen gut recherchiert hier auftauchen. Nintendo hat im Januar in irgendeinem Quarterly Earnings Call oder wie das heißt, bekannt gegeben, dass sie bis Ende 2018 insgesamt von allen bis dato eben Labo-Kits 1 bis 3 dann 1 Million Stück verkauft haben oder etwas mehr als 1 Million. Das ist bei inzwischen, ich glaube jetzt 35 Millionen verkauften Switch-Konsolen, ist das eher bescheiden, ne? Wenn man sich dann dieses Tie-Ratio überlegt, also wie viele Switch-Besitzer haben so ein Labo-Kit, dann ist es eben nur jeder 35. Und das ist relativ bescheiden. Bei dem VR-Kit interessanterweise in den USA gibt es eben schon viele Meldungen, dass das vollumfängliche VR-Kit, wie du sagtest, mit 5 oder 6 insgesamt kleinen Basteleien für eben den Preis von $80 oder wie viel es kosten soll, dass das fast überall oder oft ausverkauft ist, auch in Deutschland, glaube ich, etwas schwieriger zu bekommen. Und wenn dann eben nur diese kleineren Kits noch verfügbar sind. Also es scheint sich deutlich besser zu verkaufen, was ja auch nicht verwundert, es bietet ja sozusagen einfach mit diesem VR-Aspekt etwas, was alle anderen...
Hat einen größeren Reiz
natürlich auch. Genau. Aber eben, das muss man auch dazu sagen, Labo bisher war einfach wirklich ein bewundernswertes, ambitioniertes Projekt und ganz toll, dass Nintendo das macht. Der große Verkaufsschlager war es auf keinen Fall
bisher. Nee, das glaube ich auch nicht. Aber immerhin erstaunlich, dass sie dann trotzdem daran weiter festhalten. Ich denke auch, dass die Entwicklungskosten ja nicht ganz ohne gewesen sein müssen, auch wenn man jetzt sagt, Pappe und so. Aber das ist schon sehr ausgetüftelt. Also allein diese Module so zu bauen, diese Stanzbögen, dass da wirklich halt so gut wie niemand Probleme damit hat und dann auch die ganzen Gyrosensoren. Also ich meine, die Switch bietet ja auch viel, das 3D-Rumble, dann diese Infrarot-Geschichten und die werden ja wirklich cool ausgenutzt. Also von dem Klavier bis zur Angel, bis zu diesem Lenkrad, der Roboter und jetzt mit VR, wo dann wirklich auch, wo du immer denkst, wow, cool, also dieser Blaster mit diesem Pumpgun-Gefühl, da steckt ja einfach vorne der rote Joy-Con steckt da drin und damit weiß der halt auch einfach, wo du hinzielst, wo du bist. Der Gyrosensor reagiert deine Bewegungen und das ist von der Steuerung im 3D-Raum schon sehr cool. Also muss man schon sagen, das ist nicht ohne gewesen, glaube ich, dieses Labo-Konzept zu entwickeln und auch diese Module so baufertig hinzubekommen, dass es einfach so Nintendo-typisch auspacken, loslegen funktioniert. Das darf man echt nicht unterschätzen. Das ist nicht nur nicht nur einfach Pappe. Also
da
steckt schon mehr dahinter.
Ja. Absolut. Und auch interessant ist, dass Nintendo bei allen Labo-Kits und natürlich gerade auch bei dem VR-Labo-Kit dir als Nutzer auch nochmal aufs Butterbrot schmiert, wie denn die ganze Sache funktioniert. Das soll gar nicht versteckt sein und sozusagen verschlossen sein, sondern im Gegenteil. Das Spiel nimmt dich an die Hand und ermuntert dich auch dazu, ermutigt dich dazu, beim Roboter zum Beispiel, beim Zweier-Kit, auch mal diesen Rucksack aufzumachen und mal zu gucken, wie sich diese Gewichte, da sind so Gewichte, die sich bewegen, da sind dann eben so kleine Reflektor-Aufkleber dran, die eben mit dem Infrarot-Sensor an einem der Joy-Con funktionieren, die der sozusagen tracken kann und so. Also dieser Blick hinter die Kulissen, der wird auch von Nintendo ganz bewusst ausgespielt, so nach dem Motto, guck doch mal, wie das funktioniert. Also das ist auch sehr elegant und charmant gemacht für Tüftler, also wirklich super für Tüftler, Bastler. Ja, für alle anderen, die sollten sich es doch gut überlegen, ob man nicht schon eine Nummer weiter einsteigt und das wirklich großartige PSVR-Angebot sich mal überlegt, was sich auch nicht exzellent verkauft hat, soweit ich weiß, aber doch deutlich besser.
Wunderbar. Dann bin ich gespannt, wie es da weitergeht mit Nintendo Labo in Zukunft oder was die Switch auch in Zukunft bringt. Es ist jetzt auch schon Gerüchten zufolge eine neue Revision der Switch im Gespräch mit einem etwas stärkeren Prozessor, was ja für die VR-Ambitionen ja auch was helfen könnte. Ich glaube aber nicht, dass die so arg viel daran verändern. Also die Switch wird trotzdem natürlich die Switch bleiben. Wird vielleicht so ein bisschen wie bei der Pro werden, dass sie halt ein bisschen mehr Framerate dann vielleicht hat für solche Sachen, aber ich glaube nicht, dass da ein zweites VR-Kit jetzt kommt oder dass wir da jetzt größere Spiele mit VR sehen werden. Das halte ich für unrealistisch im momentanen
Zustand. Ich glaube, sie haben jetzt auch, ja, absolut. Und ich glaube, sie haben auch gerade ganz aktuell angekündigt, auf der E3 werde keine Switch-Revision irgendwie vorgestellt. Also wenn das kommt, dann kommt es nicht jetzt in den nächsten Wochen und Monaten.
Ja, aber auch selbst wenn, glaube ich nicht, dass da jetzt die VR-Ambitionen, dass jetzt ein erster Schritt war in die große VR-Welt mit großen VR-exklusiven Spielen wie Astrobot. Das wird, glaube ich, immer eine kleinere Spielerei bleiben, diese VR-Ausflüge.
Ja, vielleicht. Ich meine, man darf auch nicht vergessen, das darf auch nicht unerwähnt bleiben, Nintendo ist der VR-Pionier. Sie haben eben schon in den 90ern mit dem Virtual Boy.
Ich dachte, wir schaffen eine Folge ohne Virtual Boy zu erwähnen.
Nein, tut mir leid. Du kannst es ja dann abschneiden. Kannst ja einfach raus damit. Genau, also sie haben sozusagen als erste überhaupt eine 3D- VR kann man in dem Fall nicht wirklich sagen, nee, weil man, es war so eine komische Brille, die auf einem Gestell, auf einem Tisch, sagen wir mal, ruhte, in die man dann reinschaute, wie in so ein Diorama, aber keine Brille, die man tatsächlich bewegte, also Head-Tracking oder sowas gab es damals noch nicht. Aber es war eben wirklich so die erste 3D-Konsole, sagen wir mal, und ein Vorläufer von VR-Brillen. Das haben sie damals gemacht und vielleicht ist das eben auch jetzt einfach nur nochmal die Fahne, die eingesteckt werden soll, um zu sagen, hier, wir sind doch eigentlich die Pioniere und wir sind auch noch da und wir haben auch nette kleine spielerische Ideen, wie man VR noch umsetzen kann.
Ich hätte ja tatsächlich erwartet, dass da so ein VR, so ein Virtual Boy Modus noch mit drin ist, ja, dass man so das alte Tennis da nochmal spielt und Kopfweh kriegt wie früher.
Endlich. Na gut, dafür habe ich jetzt Alkohol.
Nee, aber also der Virtual Boy, den konnte man noch weniger lang spielen als das VR-Kit. Das muss man ja wirklich sagen.
Den habe ich nie ausprobiert, muss ich gestehen. Aber erst gestern, so viel zum Thema Alkohol, war ich ja beim Geburtstag vom lieben Knut Brockmann. Auch an dieser Stelle nochmal herzlichen Glückwunsch, wenn ich das so mal erwähnen darf. Und der liebe Thomas Nickel war nämlich auch da und gratulierte. Und der
auch
Thomas
Nintendo,
Nickel erzählte
Nintendo-Experte,
mir, auch ein großer Nintendo-Kenner. Thomas erzählte mir, dass auch für den Virtual Boy tatsächlich auch eine aktive Homebrew-Szene existiert, heute noch und vermutlich auch noch für viele Jahre. Also irgendwie, ja, Kopfschmerzen sind nicht out.
Sehr schön. Gut, das war's für heute mit unserem Podcast zu Nintendo Labo VR Kit. Wir hören uns morgen an dieser Stelle wieder und wenn ihr mehr von Andreas lesen wollt, dann bei ZDF und heute.de.
So ist es. Danke und tschüss.
Bis zum nächsten Mal. Ciao.